Ja, vielen Dank auch für diese beiden Lieder. Am letzten Sonntag, da ging ja die Entdeckerwoche zu Ende. Wisst ihr noch, unter welchem Motto die stand? Die Kinder wissen das bestimmt. Ruft es einfach rein. Voller Einsatz, ja, voller Einsatz, Lebensretter in Aktion. Ja. Und die zentrale Botschaft war, dass Jesus, der Retter, gekommen ist und wie immer wieder in Aktion getreten ist, um zu heilen, zu befreien, zu erretten und das Evangelium, die gute Nachricht, zu verkünden. Und was, warum macht er das? Weil er uns Menschen so sehr liebt und weil wir für ihn unendlich wertvoll sind. Das hatte Viktor dann in der Predigt so deutlich erwähnt auch. Und wenn wir das verstanden haben und uns Jesus zugewandt haben und ihm dann auch unser Leben übergeben haben, dann kommt folgerichtig die Frage auf, wie soll mein Leben nach dieser Kehrtwende, nach der Bekehrung, nach der Hinwendung zu Jesus, wie soll mein Leben denn jetzt aussehen? Wie soll ich mein Leben jetzt eigentlich nach der Bekehrung führen? Wenn wir uns ein neues Spiel gekauft haben, das wir vorher noch nie gespielt haben und auch noch gar nicht gekannt haben, dann lesen wir uns was durch? Die Spielregeln, ja, weil wir wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Und um zu wissen, wie man dieses Spiel spielt und wie das funktioniert, was der Sinn des Spiels ist, was das Ziel des Spiels ist, dann lesen wir uns die Spielregeln durch, weil wenn wir einfach so loslegen und das Spiel nach unseren Vorstellungen spielen, dann verliert es bald seinen Reiz und die Freude daran und landet bald in der hintersten Ecke. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir ein neues Leben mit Christus begonnen haben. Nur viel wichtiger und viel weitreichender. Und so manch einer, der hat mal gut gestartet, war Feuer und Flamme, mit Jesus unterwegs zu sein, aber leider hat man die Spielregeln nicht verstanden, nicht gelesen. Also die persönliche Bibel lesen, das Bibelstudium vernachlässigt und damit den Glauben wieder aufgegeben. Aber auch wenn wir mit Jesus schon lange unterwegs sind, stehen wir in der Gefahr, ein Christsein der Beliebigkeit zu führen. Ein Christsein nach seinen eigenen Vorstellungen und Spielregeln zu führen. Und wenn du ein bequemes Christsein führen möchtest, obwohl es laut Bibel sowas eigentlich gar nicht gibt, wenn du sagst, ich will mich nicht verändern, ich will einfach so bleiben, wie ich bin und es reicht mir einfach, wenn ich irgendwo in der hintersten Ecke im Himmel irgendwo ankomme, dann ist diese Predigt nichts für dich und dann kannst du in den nächsten Minuten eigentlich etwas anderes tun, als hier hinzuhören. Du kannst sagen, Gott, ich will eigentlich gar nicht wissen, wie ich leben soll nach deinen Vorgaben. Ich möchte nicht hören, was du mir durch dein Wort zu sagen hast. Den Text, den wir uns heute anschauen werden, ist nämlich sehr herausfordernd. Und der steht ja in Römer 12, Vers 1, wie Viktor schon angekündigt hat. Und der Römerbrief, den kann man grob in zwei Teilen aufteilen. Den ersten Teil bilden die ersten 11 Kapitel, in denen uns die theologischen Wahrheiten über die Rechtfertigung präsentiert werden. Dass Gott allein aus Gnade rettet, und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist das pure Evangelium, die gute Nachricht. Sie wird hier in den 11 Kapiteln beschrieben. Und das hat so gut das erste Lied eben, was wir gemeinsam gesungen haben, auch deutlich gemacht. Weil Jesus mich lieb hat, weil er für mich ans Kreuz gegangen ist. Deswegen können wir dieses so voller Freude singen, mein Jesus liebt mich. Aber dann auch die Antwort geben, wie Markus das auch sagte, ein Leben der Hingabe. Und in den Kapiteln 12 bis 16, da wird ganz detailliert beschrieben, wie sich diese Lehre im Leben der einzelnen Gläubigen und im Leben der Gemeinde auch praktisch auswirkt. Und in Kapitel 12 beginnt also dieser neue Abschnitt und dieser erste Vers, der bildet so eine Art Einleitung für die weiteren Ausführungen. Eigentlich die Verse 1 und 2 und die wollten wir uns erst auch, oder dachte ich, uns heute zu betrachten. Aber als ich mit dem ersten Vers fertig war, da war so viel Inhalt drin, dass die Zeit eigentlich ausgefüllt war und wir beschäftigen uns nur mit Vers 1 heute. Und ich möchte uns einmal Römer 12, Vers 1 vorlesen und wer die Bibeln hat, der kann die auch aufschlagen oder da oben mitlesen, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Als ich dann meiner Frau sagte, ich habe jetzt schon so viel Inhalt für den ersten Vers, sagte sie, was willst du denn so lange sprechen über einen Vers? Ja? Aber wir schauen mal gleich, wie die Zeit sich damit füllen wird. Ja? Ich habe ihn überschrieben, voller Körpereinsatz. Also letzte Woche voller Einsatz, ja? Jetzt voller Körpereinsatz. Und Paulus, er eben inspiriert durch den Heiligen Geist, beginnt diesen Abschnitt mit welchen Worten? Ich ermahne euch. Oh, das mag keiner so wirklich. Ermahnungen. Und bei Ermahnungen, da stellt man sich oft jemanden vor mit erhobenem Zeigefinger und ja, zeigt uns nur auf unsere Fehler hin. Jemand, der von oben herab besserwisserisch auf meine Fehler hindeutet und hinweist und sagt, du hast aber wieder böse gehandelt. Mahnung ist da eher negativ belastet. Aber was bedeutet Ermahnen tatsächlich? Das griechische Wort im Neuen Testament, das oft mit Mahnen oder Ermahnen übersetzt wird, heißt Parakaleo. Und dieses Wort, das hat ein größeres Bedeutungsspektrum. Es kann ganz verschiedene Schwerpunkte oder Nuancen haben. Unter anderem ermutigen oder auch trösten, aber auch bitten oder anrufen. Und es wird häufig verwendet, um eine Art von Ermahnung oder auch Ermutigung auszudrücken. Einerseits kann die sowohl ernst gemeint sein, aber auch tröstend sein. Dieses Wort ist quasi aus zwei Wörtern zusammengesetzt, para, das heißt neben, und kaleo, heißt rufen. Also das vermittelt so die Idee, jemanden an die Seite zu rufen oder ihm auch etwas zuzurufen, ihn zu ermutigen, ihn zu ermahnen. Wer Fußball guckt, der hat bestimmt schon mal gesehen, wie der Trainer einen der Spieler vielleicht mal an die Seite ruft und ihm ein paar Informationen weitergibt, manchmal auch einen ganzen Zettel zusteckt und dieser guckt sich den an und gibt ihm einen anderen Spieler weiter oder dem Kapitän. Und so sehen wir, er hat ihn an die Seite gerufen und sagt, es müssen ein paar Dinge vielleicht verändert werden, mitten im Spielbetrieb. Ja. Oder wenn wir schon mal beim Fußball bleiben, da ist auch manchmal die Rede vom 12. Mann, obwohl jede Mannschaft ja eigentlich wie viele Spieler hat? 11, ja. Aber was ist denn mit dem 12. Mann gemeint? Habt ihr da eine Idee? Habt ihr das schon mal gehört? Die Fans. Ja, genau. Was machen die denn? Anfeuern, ja. Und wie? Schweigsam oder? Laut, ja. Sie rufen zu, ja. Und dann ist es tatsächlich so, ja, dass eigentlich gar nicht der 12. Mann auf den Platz kommt. Darf er ja auch nicht. Aber die Tausende oder Zigtausende, die da sind und die Mannschaft nach vorne peitscht, das gibt der Mannschaft so einen Auftrieb, so einen Aufschwung, dass man den Eindruck hat, wir sind in der Überzahl. Ja, wir haben noch einen 12. Mann auf dem Platz. Wir stellen also fest, Ermahnen kann durchaus auch als positiv betrachtet werden. Nun, wen ermahnt Paulus denn hier? Es heißt ja, ich ermahne euch nun Brüder. In der Luther-Übersetzung steht auch Brüder und Schwestern. Paulus ermahnt hier also die Gläubigen. Es geht um Menschen, die bereits eine Entscheidung für Christus getroffen haben. Und er sagt nicht, ich will ihm euch mal einen Vorschlag unterbreiten, darüber sollten wir mal nachdenken. Nein, er macht eine ganz dringende Aufforderung in der Befehlsform hier, nämlich eure Leiber darzustellen oder darzubringen oder hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und ich habe den ersten Hauptgedanken überschrieben, sei ein Opfer. Klingt merkwürdig, vielleicht würden wir sagen, bring ein Opfer, ja. Aber schauen wir mal weiter. Sei ein Opfer, das wird ja immer schöner. Wer will schon ein Opfer sein? Nun, die Menschen der damaligen Zeit, sowohl die Juden als auch die Heiden, die konnten mit diesem Begriff Opfer durchaus etwas anfangen. Sie brachten ja oft Tieropfer oder auch andere Opfer wie Nahrungsmittel, Mehl, Öl und dergleichen mehr. Und Opfer bringen bedeutete ja, ich gebe etwas von dem, was ich habe, weg. Es gehört dann nicht länger mir. Es gehört jetzt Gott, dem ich das opfere. Aber was verstehen wir denn heute im 21. Jahrhundert unter dem Begriff Opfer? Besonders die junge Generation gebraucht diesen Begriff im negativen Sinne, ja. Du Opfer, damit werden oft ja, Loser, Versager als Opfer bezeichnet. Ja. Aber das ist nicht in unserem Text gemeint. Hier meint Paulus mit Opfer tatsächlich etwas, was man abgeben oder hingeben soll. Jedoch nennt er keine Nahrungsmittel, die wir opfern sollen, auch nicht in erster Linie unser Geld oder unsere Zeit. Wir sollen also nicht etwas von uns oder von dem, was wir haben, hingeben. Nein, wir sollen uns selber hingeben. Unseren Leib, sagt er hier. Und deswegen habe ich das auch bezeichnet, nicht bring ein Opfer, sondern sei ein Opfer. Komplett mit deinem ganzen Körper, mit allen Gliedern und mit allen Organen, mit Haut und Haaren, mit vollem Körpereinsatz. Moment, wird der Körper nicht etwas überbetont? Es kommt auch eigentlich darauf an, was hier drin steckt. Der Körper ist doch völlig egal. Und da gibt es auch solche Aussagen wie, mein Körper, er gehört mir und ich entscheide, was ich damit mache und keiner kann über meinen Körper entscheiden. Nun, die Bibel gibt uns auch dazu eine eindeutige Antwort. In 1. Korinther 6, Verse 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott oder Christus hat euch als sein Eigentum erworben oder freigekauft. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also auch hier schreibt Paulus an die Gläubigen und erinnert sie, dass ihr Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und der Gott gehört. Für Gott ist dein Körper auch wichtig. Bei den Tieropfern im Alten Testament, da musste das Tier ja sterben, bevor es geopfert wurde. Und Paulus schreibt hier von einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Drei Adjektive oder Eigenschaftsworte, die hier benutzt werden, die das Opfer beschreiben. Erstens, es muss lebendig sein. Ja, das stimmt. Als wir Christus in unser Leben aufgenommen haben, ihn eingelassen haben, dann sind wir quasi uns selbst gestorben, der Welt gestorben, der Sünde gestorben und sind begraben worden nach Römer 6. Und das geschah zu unserer Rechtfertigung, zu unserer Errettung. Aber wir sind auch mit Christus auferweckt worden und wir sollen fortan für ihn leben. Es geht Paulus hier nicht um ein Sterben für Christus, um die Bekehrung, er schreibt ja an die Gläubigen, sondern es geht hier um ein Leben für Christus. Wie geht das weiter nach der Bekehrung? Ein Leben für Christus. Zweitens, es muss heilig sein. Das Opfertier, welches geschlachtet wurde, es musste makellos sein, ohne Fehler. Es musste viele Bedingungen erfüllen, dass es geopfert werden durfte. Es wurde auch von der Herde abgesondert. Es durfte auch nicht zu alt sein. Es wurde für das Opfer vorbereitet. Und so soll auch unser Leben heilig sein. Es soll Gott geweiht und von Sünde getrennt sein. Und Heiligkeit ist ein Prozess der Absonderung vom Bösen und der Hingabe an das Gute. Und dauert unser ganzes Leben lang ein Prozess der Hingabe in der Heiligung. Und drittens, es soll Gott wohlgefällig sein. Nun, wenn wir mit und für Christus leben und uns absondern von dem Bösen, dann leben wir zu Gottes Ehre. Und das gefällt Gott. Und Paulus fordert uns auf, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Unser Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu führen. Und Gottes Willen erfahren wir in seinem Wort. Und wenn wir da in seinem Wort forschen und lesen, bekommen wir eben, wie in den Kapiteln 12 bis 16 zum Beispiel, viele praktische Hinweise, wie wir unser Leben leben sollen. Es ist ein Aufruf zur totalen Hingabe und zur Bereitschaft, unser Leben in den Dienst Gottes zu stellen, als Antwort eben auf seine Liebe, die wir eben auch besungen haben. Ich möchte eine Geschichte kurz vortragen von Judson van Deventer. Nun, er ist geboren auf einer Farm und er konnte sehr gut malen. Er studierte Kunst und er wurde Kunstlehrer. Doch Gott hatte einen anderen Plan für ihn. Die Freunde schätzten seine Arbeit in der Gemeinde und ermutigten ihn, in die Evangelisation zu gehen. Und Judson, er spürte, dass Gott ihn rief. Aber es fiel ihm schwer, seine Liebe zum Kunstunterricht aufzugeben. Und er rang mit Gott. Aber schließlich, so schrieb er, kam die entscheidende Stunde in seinem Leben. Und er sagt, ich gab alles auf. Er war zwar künstlerisch begabt, aber alle Berichte über die Person von Deventer zeugen davon, dass er nicht musikalisch war. Er wirkte evangelistisch in England und in Amerika an der Seite von Wilbur Chapman und er leitete gerade ein Meeting von Geistlichen in Ohio, als eine Welle von Depressionen seine Gedanken in Beschlag nahm und ihm alles über den Kopf wuchs. Er spricht von einem Tag oder von diesem Tag als seinem Durchbruchstag. Und Gott, er legt ihm eine neue Gabe hinein in ihn. Und ab dem Tag fing er an, Lieder zu schreiben für Gott. Und an diesem Abend, da fing er mit folgendem Lied an, obwohl er bis dahin unmusikalisch war. Der Titel war I Surrender All. Zu Deutsch, alles will ich weihen. Auch er hatte verstanden, dass sein Körper auf den Altar gehört. Die erste Strophe, da heißt es, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und er fängt dann aufzuzählen, Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich weihen, alles will ich weihen. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Gott möchte nicht nur 10%, auch nicht 50% oder gar 90%. Wie viel Prozent will Gott von uns haben? 100%. Sind wir bereit, Gott uns zu 100% hinzugeben? Er möchte, dass du ihn mit deinen Händen, mit deinen Füßen verherrlichst. Er möchte auch, dass du ihn mit deinen Augen, mit deinen Mund und Ohren ehrst. Und nichts von deinem Körper soll ausgenommen sein. Also achte auch im Alltag darauf, ob das, was du mit deinen Händen tust, wohin du mit deinen Füßen gehst, was du dir anhörst und ansiehst, alles, was du sagst und so weiter, ob das auch wirklich Gott gefällt. Wir haben ja oft Angst, ein Opfer für Gott zu sein, uns ihm völlig hinzugeben, ihm uns zu weihen zu 100%, weil wir meinen, dass wir dabei die Verlierer sind und dass wir viel zu viel aufgeben müssen, dass Gott uns alles, was uns lieb ist, wegnehmen möchte. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht. Könnt ihr das mal? Ja, ihr seht das Bild. Das soll Jesus darstellen und ein Kind, ja. Und er sagt, vertrau mir einfach. Und hält einen großartigen Teddy hinter seinem Rücken versteckt. Und sie hält ihren kleinen Teddy und sagt, aber ich liebe es so. Ja, es zeigt so deutlich, ja, das, was ich habe, das ist mir so lieb und wert geworden. Aber haben auch Angst, ja, das Jesus zu geben. Er hält die Hand hin. Sozusagen, gib es mir, vertrau mir. Ich werde dir etwas geben, was viel, viel unendlich größer, wertvoller, schöner, herrlicher ist. Dazu passt sehr gut das Zitat von Jim Elliot. Er sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Judson van Deventer muss diese Erfahrung auch gemacht haben. In seinem Lied, das ich am Anfang schon eben etwas zitiert habe, geht es weiter in einer anderen Strophe wie folgt. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt er mir verklärt und neu. In einer ganz anderen Qualität bekommen wir etwas wieder zurück. Es findet sozusagen ein Tausch statt. Und Gott ist sehr großzügig bei diesem Tausch und er möchte uns ein großartiges Geschenk auch machen und er beschenkt uns auf wunderbare Weise. In Römer 8, Vers 32 heißt es, er, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denken wir, Gott ist so knauserig und ich gebe ihm etwas. Leute, denkt doch daran. Was war das Wertvollste, was Gott hatte? Seinen einzigen Sohn, den gab er. Dann wird er euch nicht Kleinigkeiten geben, alles andere ist viel weniger wert. Ja, wenn man dir sagen sollte, du sollst dein Lieblingsspielzeug weggeben oder dein Haus, dein Auto, das tut weh, aber wenn man sagen würde, gib ein Familienmitglied ab, dann würdest du sagen, das ist noch schwerer. Lieber verliere ich ein Auto, habe einen Unfall oder verliere ein Haus oder einen Job, was auch immer, aber nicht einen Familienangehörigen. Und Gott sagt, mein einzigen Sohn, mein wertvollstes, etwas, was eins mit mir ist, das gebe ich für dich. Und dann haben wir Bedenken, dass Gott uns etwas wegnehmen wird und uns nicht viel mehr schenken wird. Kommen wir zum zweiten Punkt, den habe ich überschrieben, Grundlage des Opfers. Nun, wann oder wofür sind wir bereit, Opfer zu bringen? Etwas aufzugeben oder etwas abzugeben oder in etwas zu investieren? Wofür bist du bereit zu investieren oder für etwas Großartiges vielleicht auch aufzugeben? zum Beispiel in eine Ausbildung, in ein Studium, in eine Weiterbildung. Wie viel Freizeit gibt man da auf und verbringt stattdessen Zeit mit Lernen, Arbeiten schreiben, dann auch noch die Prüfungen, die man da und Klausuren, die man dort ablegen muss, ja. Oder wenn jemand ein Haus bauen möchte, da opfert man auch so viel an Geld, an Zeit, an Kraft und so vieles mehr. Ein anderer ist bereit, ein großes Opfer für eine Liebesbeziehung zu bringen. Vor kurzem bei der Beerdigung meiner Tante Helene hörten wir im Lebenslauf, wie mein Onkel sich auf Skiern im tiefsten Schnee auf den 18 Kilometer weiten Weg gemacht hat, um seine Geliebte zu besuchen. Heute fährt manch einer vielleicht hunderte Kilometer nach Feierabend, investiert Zeit und Spritkosten, nur um ein paar Stunden mit der Liebsten zu verbringen. Ein Opfer, das man bringt, aber das man gerne bringt, weil es ist einem die Sache wert. Zum Beispiel weiß man, was habe ich davon? Ja, vielleicht einen guten Job, einen guten Verdienst oder ein schönes Heim für die Familie oder auch eine tolle Ehefrau, eine tolle Beziehung in der Ehe. Was sollte es uns denn wert sein, uns selber als Opfer darzubringen? Warum sollten wir es tun, uns zu opfern? Und Paulus gibt uns mit einem kleinen Wort einen wichtigen Hinweis darauf, was unsere Grundlage für die Opferbereitschaft sein soll. Er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder. Und der Schwerpunkt ist hier auf dem Wort nun. Ein kleines, kurzes Wort. Man könnte auch sagen, ich ermahne euch daher. Das heißt, er bezieht sich auf das Vorhergesagte, auf die Erbarmungen Gottes, auf das Evangelium in den 11 Kapiteln, die davor sind. Weil ihr jetzt wisst, dass ihr aus Gnaden von eurer Schuld, von eurem verlorenen Zustand gerettet seid. Weil ihr wisst, dass ihr durch Christus ewiges Leben habt. Weil ihr wisst, dass keiner euch mehr verklagen noch verurteilen kann. Satan verklagt uns fortwährend vor Gott. Aber er sagt, Christus spricht ihn gerecht. Weil ihr wisst, dass nichts und niemand, weder in der sichtbaren noch in der unsichtbaren Welt, euch von Gottes Liebe und von Jesus Christus scheiden kann. Weil ihr wisst, dass ihr Erben des Himmels seid. Weil ihr wisst und so weiter. Weil ihr das alles wisst. Deshalb ist es die Sache wert, ein Leben mit Christus und für Christus zu führen. Das ist die Grundlage des Opfers. Ist es dir die Sache wert? Ein Zitat von Martin Luther King. Wenn ein Mensch noch nichts gefunden hat, wofür es sich lohnen würde zu sterben, dann ist er nicht lebensfähig. Bist du lebensfähig? Sei ein Opfer. Sei ein Opfer für Gott. Und Paulus ermutigt uns hier im ersten Vers zur völligen Hingabe mit ganzem Körpereinsatz und er schlussfolgert, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der Zweck der Hingabe unserer Leiber ist der wahre oder der vernünftige Gottesdienst. Habt ihr gewusst, was ein vernünftiger Gottesdienst ist? Jetzt wisst ihr es. Aber das klingt doch irgendwie paradox. Sich hinzugeben als lebendiges Opfer, das ist doch alles andere als vernünftig. Das griechische Wort für vernünftig ist logikos. Und daher kennen wir das Wort Logik. Nun, im Hinblick auf ein hingegebenes Aufopferungsleben für Gott, da hört man oft den Einwand, Gott hat uns doch auch einen Verstand gegeben. Weil sie das, was Christen manchmal tun, was Gläubige tun, hingegebene Christen tun, weil das völlig im Gegensatz der ganzen Vernunft und der Logik ist. Und so einer war Charles Thomas Studd. Er war Spitzensportler und er spielte in der englischen Cricket-Nationalmannschaft, was damals wahrscheinlich so populär war wie der Fußball heute. Er hatte auch Jura studiert und zudem war er auch noch ein Millionenerbe. Und am Krankenbett seines Bruders erkennt er schlagartig, dass sportliche Anerkennung, Ruhm, Geld und sogar das Leben in kürzester Zeit vergehen können. Und wenig später, da fällt ihm eine Kampfschrift eines Atheisten in die Hände, in der die Frage nach echtem, konsequentem Christsein gestellt wird. Und Charles Studd beschließt, alle Inkonsequenz hinter sich zu lassen und beginnt das Wagnis eines Lebens der Hingabe an Gott. Nachdem Charles eine erfolgsversprechende Karriere als Cricketspieler und Cambridge-Absolvent an den Nagel gehängt hat, wird er Missionar. Zunächst in China, dann in Indien und in Afrika. Was macht er mit seinen Millionen? Er verschenkt sie. Und auf abenteuerlichen Wegen erreicht er das innere Afrika, durchzieht malariaverseuchte Gebiete und er begegnet sogar Kannibalen. Menschen, die noch nie von Jesus Christus gehört haben, erfahren die einzigartige Nachricht des Evangeliums und es entstehen einheimische Gemeinden. Und er war der Gründer einer Missionsgesellschaft, die heute unter WEC international bekannt ist. Warum hatte Charles Studd so entschieden? Weil es die Sache wert war. Weil er wusste, dass das, was er aufgab und das, wofür er lebte und sich aufopferte, in keinem Verhältnis steht. Selbst sein vorher so privilegiertes Leben reichte bei weitem nicht an das heran, was er an Belohnung von seinem Herrn und Meister zu erwarten hatte. Segnungen im diesseitigen Leben und unbeschreiblich und nicht vorstellbar, nicht zu beschreiben, was in der Ewigkeit ihn erwartet. Wir erinnern uns, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wer das verstanden hat, für den ist es durchaus logisch und vernünftig, ein Leben der Hingabe zu Gott zu führen. Ein vernünftiger Gottesdienst ist also ein Leben der Anbetung, das gemäß dem Wort Gottes geführt wird. Es geht darum, dass unser ganzes Leben ein Ausdruck der Anbetung und Hingabe an Gott ist. Nicht nur durch Zeremonien, Rituale und so weiter, sondern durch unser tägliches Handeln, durch unser tägliches Denken. Und deshalb beschränkt sich auch nicht ein Gottesdienst auf die anderthalb Stunden hier in diesem Raum, sondern es ist ein durchgehender Prozess. Es ist ein Lebensstil. Wie kannst du in deinem Alltag einen vernünftigen Gottesdienst leben? Welche konkreten Schritte könntest du unternehmen, um dein Leben mehr nach dem Wort Gottes auszurichten? Lass uns das ganz praktisch betrachten. Wenn ein neuer Tag beginnt, wie ist der erste Kontakt mit den Familienangehörigen? Wenn du morgens aufstehst, wie begegnest du ihnen? Oder wenn das Badezimmer belegt ist, ja, und es ist eilig, ja, wie verhält man sich? Ja, jeder kennt solche Situationen. Oder wie verhältst du dich danach, wenn du in die Schule kommst oder auf der Arbeitsstelle bist, an der Uni, gegenüber deinen Lehrern, Vorgesetzten oder auch, wie gehst du mit den Patienten um, mit deinen Kunden? Wie ist dein Verhalten im Straßenverkehr, im Geschäft, in deiner Freizeit? Ist dein Leben ein Ausdruck der Anbetung und Hingabe an Gott? Vielleicht denkst du dir, das schaffe ich niemals. Das ist auch viel zu anstrengend, immer zu überlegen, ja, ist das jetzt etwas, was Gott gefällt oder nicht? Du hast es vielleicht sogar versucht, aber stellst fest, nein, ich scheitere immer wieder. Und du fragst dich, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht für dich. Und das Christsein ist für dich ja so ein Abhaken von Dingen, was ich erfüllen muss. Und es ist so ein Krampf geworden, anstatt ein befreites Leben, wozu eigentlich Christus es gedacht hat. Ich möchte das mal veranschaulichen mit einem Beispiel. Denk mal an die Zeit, als du einen Führerschein gemacht hast. Ja, die meisten von uns hier, die über 18 sind, haben einen Führerschein gemacht, denke ich mal. Und was musste man da alles lernen? Erstmal in der Theorie. Ja, da gab es erstmal die Theoriestunden und dann ging es, nachdem man vieles gelernt hatte, endlich mal auf die Straße. Und jetzt musste man das, was man gelernt hatte, man musste es beachten im Straßenverkehr, man musste es umsetzen, anwenden. Und dann stehst du irgendwann an einer Steigung, eine steile Steigung und du musst anfahren mit einem Fuß ja, auf der Kupplung, mit dem anderen Fuß auf der Bremse. Und jetzt dieses Wechselspiel, ja, ihr kennt das, dass der Fuß muss von der Kupplung runter und aufs Gaspedal und du versuchst es, der Wagen ist aus, du hast ihn abgewürgt. Nochmal starten, Gas geben, ja, der Motor jault, du hast richtig viel Gas gegeben, aber du hast vergessen, die Kupplung zu kommen zu lassen, ja, der Wagen rollt nach hinten, obwohl er jault wie sonst was, der Hintermann hupt schon, der Fahrlehrer drückt auf die Bremse, du sollst in den Rückspiegel gucken, was für ein Stress, ja, und sagt, ich steige jetzt hier aus, ich pack das nie, ich fahre nie wieder mit dem Auto. Hat jemand danach aufgegeben? Hat jemand, nee, lassen wir es, aber... Das, wie wir das Fahren geübt haben, auch ist es quasi auch dieses geistliche Fahren, muss auch geübt sein. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? Du wolltest einen Führerschein haben, du hast dich entschieden, ich will ihn erlernen und ich will dafür investieren. Und du hast mit dem Fahrlehrer geübt, du hast dich selber hingesetzt, hast die Bögen gelernt. Deine Eltern haben dich motiviert oder andere Angehörige und haben dich nach vorne gepusht und für dich gebetet. Und jetzt fährst du Auto und vieles läuft ja ganz automatisch, machst du ganz vieles richtig, ohne darüber groß nachzudenken. Ist das jetzt ein Krampf für mich? Wie muss ich mit der Kupplung umgehen? Wann muss ich nach hinten gucken und wann nicht? Es ist bei dir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist auch eine Übungssache. Wenn du ein christliches Leben führen willst, das will gelernt sein. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann brauchst du auch eine Unterweisung, einen Fahrlehrer. Das können Mitarbeiter sein in der Kinderstunde oder auch in der Jungschar, in der Teenie, in der Jugend. Das können auch Angehörige sein, ein Mentor, mit dem du vielleicht im regen Austausch bist und mit ihm Dinge besprichst, die du vielleicht nicht verstanden hast, wo ihr gemeinsam euch treffen könnt und beten könnt. Die Gemeinde aber auch als jemand, wo wir etwas lernen können. Wir haben ja auch heute gehört in dem Zeugnis, wie wichtig das ist, ja die Bibelstunden zu besuchen, wo wir durch ein Buch zum Beispiel der Bibel gehen, wie der Galaterbrief, den wir zusammen durchgeschaut haben, wo man Dinge verstanden hat, richtig einzuordnen, zu begreifen, was uns da vorne bringt. Ja, das ist so ein Bibelstudium, den wir gemeinsam als Gemeinde tun können oder in den Hauskreisen auch, wo wir Themen besprechen. Und das sind so elementare Dinge, aber auch deine persönliche Zeit für Jesus Christus im Lesen der Bibel für dich alleine, im Beten. Vielleicht denkst du auch, ja, ich bin auch ziemlich engagiert und mache hier Dienste und dort und da fahre ich hin und das erledige ich auch noch. Aber ja, irgendwie bleibt wenig Zeit ja, für die persönliche Lese mit Gott. Und jemand sagte mal, die Zeit für Gott ersetzt nicht die Zeit mit Gott. Reflektier mal dein geistliches Leben. Womit versorgst du dein geistliches Leben? Wie pflegst du die Beziehung zu deinem Herrn? Ganz konkret, wie sieht deine stille Zeit aus? Was ist der Mittwochabend für dich? Ist der geblockt für die Bibel- und Gebetsstunde oder ist das ein freier Abend, wo man sagt, könnte, wenn nichts anderes anfällt, aber ansonsten lege ich die Termine auf diesen Abend? Ein Pastor, der traf einen seiner Mitglieder und meinte, dass er ihn schon länger nicht mehr im Gottesdienst gesehen hätte und er sich um seinen Seelenheil sorge. Ja, doch, erwiderte dieser, ich bin immer noch an Jesus dran und im Geiste bin ich auch meistens dabei. Dann entgegnete der Pastor, dann sag doch bitte beim nächsten Mal deinem Geist, dass er den Leib mitbringen soll. Wie sieht es mit dem Gottesdienstbesuch aus? Vergisst du auch manchmal, deinen Leib mitzubringen? Sagst, ach, jetzt ist ja Gottesdienst, ja, ich habe daran gedacht und war im Geiste dabei. Der Livestream ist vielleicht auch eine bequeme Alternative geworden. Natürlich sind nicht die Kranken oder die Verhinderten gemeint. Ich denke, jeder weiß selber, aus welchem Grund er der Gemeinschaft hier ferne bleibt. Und es gibt andere Dinge, wo du sagst, ja, ich weiß, an der und der Stelle hat Gott jetzt zu mir auch genau deutlich gesprochen und aufgezeigt, was ich ändern sollte. Ich möchte zusammenfassen und danach auch mit einer Geschichte enden. Also Paulus ermahnt oder beziehungsweise ermutigt die Gläubigen zu einem hingebungsvollen Leben. Der erste Punkt war, sei ein Opfer. Opfern heißt, etwas, was mir gehört, gebe ich ab. Und Gott möchte unser Leben. Und zwar, dass wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen und uns ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen, an dem Gott Freude hat, das wohlgefällig ist für ihn. Bist du bereit, dein Liebstes und Wertvollstes für Jesus zu opfern? Zweitens, die Grundlage des Opfers. Was sollte uns denn so viel wert sein, dass wir dafür unser Leben aufgeben, unsere eigenen Wünsche und Begierden hinten anstellen, um für jemand anderes zu leben? Es liegt an dem, was eben diese Person für uns getan hat und was sie uns bedeutet. Und da verweist Paulus auf die ersten 11 Kapitel aus dem Römerbrief. Und der Psalmist Asaf, der hatte auch den Wert erkannt und er schreibt in Psalm 73, Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, weil in dir habe ich alles. Nicht, dass wir dann nichts mehr haben, sondern Gott schenkt uns Geld, Freizeit, alles andere, was wir zum Leben nötig haben und darüber hinaus in einer anderen Qualität. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze. Das ist so, wenn jemand sagt, investier 1.000 Euro und du kriegst 1 Million. Ja, oftmals gibt es ja solche Angebote, nur die Chance ist 1 zu zig Millionen, aber hier ist die Chance 1 zu 1, ja, du kriegst das zu 100%. In Christus liegen verborgen alle Schätze. Das ist eben der Jackpot. Wenn du Jesus Christus hast, das ist der Hauptgewinn. Er ist der Schlüssel oder er ist die Tür zu allem Reichtum, zu allem Segen und das für alle Zeit. Was ist Jesus dir wert? Und drittens, Zweck des Opfers. Der Zweck des Opfers ist unser vernünftiger Gottesdienst. Unser Gottesdienst endet nicht gleich hier. Er geht unvermittelt weiter, wenn wir gleich rausgehen, ins Auto steigen, im Straßenverkehr sind, wenn wir am Mittagstisch sitzen, wenn wir morgen in den Alltag gehen, auf der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit, im Urlaub. Unser Gottesdienst hört niemals auf. Wie kannst du Gott dabei ehren und ihm Freude bereiten? Diese Predigt, die sollte uns ermahnen oder ermutigen und motivieren, kompromisslos für den Herrn zu leben, vielleicht ganz neu den Entschluss zu fassen, ganz mit Jesus durchzustarten. Nicht so ein Rumgekrebse, sondern durchzustarten, weil er es wert ist, weil er alles für mich gegeben hat. Er will mich nicht beklauen, er will mir alles schenken. Dazu die abschließende Geschichte von Tony Campolo, einem Evangelist und Professor und auch Autor. Er erzählte, wie er vor Jahren mal im Zug saß. Er war gerade dabei, London zu verlassen mit dem Zug. Und ihm gegenüber, da saßen zwei Männer. Ende 30, und er schreibt, wir hatten gerade den Bahnhof verlassen, als einer der beiden Männer einen epileptischen Anfall bekam. Er rutschte von seinem Sitz und er lag zitternd auf dem Boden. Und sein Begleiter, der kniete schnell neben ihm und er nahm eine Zeitung, rollte sie zusammen und steckte sie ihm zwischen die Zähne, damit er sich nicht auf die Zunge biss. Als der Anfall vorüber war, da richtet der Mann seinen Freund auf und er half ihm zurück wieder in den Sitz, zog seinen Mantel aus und er legte ihn wärmend über seinen Freund. Dann drehte er sich um und sprach mich an. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr erschreckt. Wir wissen nämlich nie, wann dieser Anfall kommt. Wissen Sie, wir waren zusammen in Vietnam. Er ist Brite und ich bin Amerikaner. Und wir waren beide schwer verwundet. Ich habe mein Bein verloren. Der krempelte sein Hosenbein hoch und zeigte seine Prothese. Und er sagt, meinem Freund hier, da wurde durch eine Handgranate der halbe Brustkorb weggerissen. Er hatte einen Granatsplitter in der Brust stecken und er konnte sich nur unter extremen Schmerzen bewegen. Der Hubschrauber, der kommen sollte und uns ins Krankenhaus bringen sollte, er wurde von einer Rakete getroffen und das schien das Ende all unserer Hoffnung zu sein. Doch mein Freund schaffte es irgendwie auf die Beine zu kommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er griff mich am Kragen und er zog mich durch den Dschungel. Jeder Schritt schmerzte ihn unerträglich. Er schrie vor Schmerzen bei jeder Bewegung. Ich rief ihm zu, dass er sich in Sicherheit bringen solle und dass er mich hier liegen lassen solle und dass es unmöglich sei, uns beide hier aus dem Dschungel zu bringen. Aber irgendwie hat er es geschafft. Wir haben es überlebt, wir sind nach Hause gekommen und lebten, er in England und ich in Amerika. Und vor 1,5 Jahren, dann hörte ich von seinem Zustand, dass er epileptische Anfälle bekommt und dass es ihm überhaupt nicht gut geht und dass er gar nicht alleine bleiben kann. Und ich verkaufte meine Eigentumswohnung in New York City und ich verkaufte mein Auto und dann kam ich rüber zu ihm, denn es muss ständig jemand bei ihm sein. Tja, das ist unsere Geschichte. Vielleicht hilft sie Ihnen, den Schrecken besser einzuordnen. Ich schaute diesen heldenhaften und opferbereiten Mann an und sagte, Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen. Ich benutze gerne Geschichten für meine Vorträge und Sie haben mir gerade eine der besten Geschichten geliefert, die ich je gehört habe. Bitte seien Sie nicht zu sehr beeindruckt, sagte er. Nach dem, was er für mich getan hat, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Jeder Christ sollte sich Jesus am Kreuz ansehen und sagen, nach dem, was er für mich getan hat, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Amen.